Ich habe schon gesagt, ich habe mir hier Verstärkung geholt in Form von Carsten, der auch hier ganz gewohnt sitzt. Hallo Carsten erstmal.
Hallo, guten Morgen.
Und dann haben wir natürlich auch einen Gast zu begrüßen. Ich habe eben schon angekündigt, Sebastian Haag ist hier, freier Journalist, der unter anderem für die Thüringische Landeszeitung schreibt, der aber auch für das Freie Wort schreibt und für die Nachrichtenagentur dpa. Hallo.
Guten Morgen.
Vielleicht erstmal so ganz kurz, weil das vielleicht das Frischste ist. Was haben Sie zuletzt geschrieben? Ich vermute, was über die Politik und Sondierungsgespräche.
Ich glaube, ich habe gestern die letzte Zeile zu Papier gebracht, genau, zu den Sondierungsgesprächen und zum aktuellen Stand und wie es da so weitergeht und wo uns das BSW am Freitag mit einer 9 Volt überrascht hat.
Wie stark ist die Nachrichtendichte der Anfragen über Messenger von Leuten außerhalb von Thüringen, die sagen, Mensch Sebastian, was ist denn da los in Thüringen? Müssen Sie viel erklären?
Man muss Thüringen ganz viel erklären, das ist so. Man muss aber tatsächlich auch sagen, seit 2000, naja, ich würde mal sagen 14, hat man sich ein Stück weit auch bundesweit daran gewöhnt, dass hier immer was los ist. Das heißt, da ist eine hohe Nachrichtenanfragendichte gerade da. Aber zur Wahrheit gehört, die war seit 10 Jahren eigentlich nie weg.
Das heißt, der Reinhard Grebe hat ja die Thüringen-Hymne geschrieben und gesagt, Thüringen kennt keiner außerhalb von Thüringen. Das ist nicht mehr aktuell, oder?
Das ist nicht mehr aktuell, aber der Song war ja damals nicht sehr nett gemeint und viele der Dinge, die man außerhalb von Thüringen über Thüringen sagt, sind auch heute nicht sehr nett gemeint.
Fangen wir doch mal mit Nettigkeiten an, weil das ja auch ein bisschen Ihr Thema ist, positiv zu denken. Also nehmen wir doch ruhig mal die Sondierungsgespräche. Wir hatten vorhin ein Gespräch mit Sergei Lochthofen, mit Espresso-Plausch, ehemaliger TA-Chef. Der meinte erstmal positiv, und das wäre mal interessant, wie Sie das einschätzen, an den Sondierungsgesprächen ist, dass Sie ja bislang in Thüringen sehr geräuschlos über die Bühne gegangen sind. Wie werten Sie das?
Sie sind tatsächlich auffallend geräuschlos über die Bühne gegangen, das ist so. Und solange man sich hier über die Thüringer Themen unterhalten hat in diesen Sondierungsgesprächen, ist nach allem, was man aus Verhandlungskreisen hört, auch genau das eingetreten, was Sie gerade beschrieben haben. Das liegt natürlich auch daran, dass wir sind noch in der Sondierungsphase. Da einigt man sich erstmal auf große Überschriften und große Ziele, an der einen oder anderen Stelle auch mal über einen konkreten Weg. Aber wofür das Geld am Ende des Tages wirklich oder der letzte Euro ausgegeben werden soll, das sind ja dann eher die konfliktträchtigen Themen, die kommen noch. Dafür sind Koalitionsverhandlungen da. Klammer auf, wenn es dazu kommt, das wissen wir im Moment nicht. Das BSW hat am Freitag erklärt, sie würden erst dann in Koalitionsgespräche eintreten, wenn die Sache mit dem Frieden und dieser Friedenspräambel mal endlich geklärt wäre. Und da sind wir jetzt gerade dran.
Das ist interessant, wenn Sie so beschreiben, Sie sind ja nun auch Profi, beobachten das auch ganz genau und deswegen haben wir Sie ja auch eingeladen. Das klingt schon so, als ob das Drehbuch schon stehen würde und ich denke da manchmal so, wenn Sie so beschreiben, kennenlernen und jeder braucht eine Überschrift und es geht darum, keiner darf das Gesicht verlieren, können wir nicht gleich auf Seite 80 im Drehbuch vorspulen, jetzt gehen die Koalitionsverhandlungen los, weil jetzt ist doch eigentlich die Abtastphase auch mit der Friedenspräambel, ist doch auch so ein seltsames Konstrukt, wo es doch nur darum geht, so ist meine Einschätzung, dass am Ende alle noch gut dastehen.
Mit der Einschätzung sind Sie am Ende des Tages überhaupt nicht alleine. Aber es gibt einen Partner in dieser potenziellen Brombeer-Koalition, Brombeer-Bund, Brombeer-Bündnis, nennen Sie es, wie Sie es wollen, der sieht das mit dieser Friedenspräambel eben als ganz wesentlichen und zentralen und fundamentalen Punkt an und das ist das BSW. Und ich ehrlich gesagt bin gespannt, wie man sich da jetzt irgendwie drauf einigt, weil das, was das BSW will, was deren politische Überzeugungen sind, passt eigentlich mit der DNA der CDU und auch der SPD hinten und vorne nicht zusammen. Da kann man einen Formelkompromiss finden, das Politik ist so, man wird nach Kompromissen suchen, man wird Kompromisse vielleicht auch finden. Die spannende Frage ist aber beim BSW immer, inwieweit da die Bundespartei mitspielt, inwieweit die Bundespartei dort eigene Interessen hat, die vielleicht überhaupt nicht in Thüringen mitregieren will. Da deutet sehr viel darauf hin, dass das nicht so ist. Und dann ist natürlich so eine Debatte über eine Friedenspräambel eine wunderbare Sollbruchstelle, die man da einbauen kann.
Sie sagen die Bundespartei. Die Frage, meinen Sie die CDU oder das BSW?
Ich meine das BSW.
Ah, ja, also das heißt, aber auch in Berlin oder in Bayern, ich als alter CSUler, als alter CDUler, ich muss mich doch also nicht nur im Grabe rumdrehen, sondern auch wenn ich noch aktiv in der Politik bin, da die Haare raufen und die müssen doch wirklich nicht nur Bauchschmerzen haben, da muss es ja überall Schmerzen bei denen, oder?
Die Stimmung gibt es in der CDU bundesweit. Das ist so. Und wenn Sie sich Friedrich Merz angeguckt haben, immer wieder, der ja den sehr prägnanten Satz, ich paraphrasiere den jetzt ein bisschen, geprägt hat, Sarah Wagenknecht ist für uns überhaupt kein Partner, weil die ist sowohl links als auch rechtsextrem. Das ist das berühmte Zitat aus dem Sommer von ihm. Der spricht da vielen CDU-Leuten aus dem Herzen und CSU-Leuten mit Sicherheit auch. Das Problem, und da hat Mario Vogt, also der CDU-Vorsitzende in Thüringen, durchaus einen Punkt, ist, man muss halt gucken, im Osten scheint man über eine gewisse Zeitrechnung hinaus zu sein. Das alte Parteiensystem, das es so jahrelang in der Bundesrepublik und auch in der Berliner Republik jetzt gegeben hat, das funktioniert in Thüringen nicht mehr so. Da sind möglicherweise auch andere Koalitionsoptionen, Duldungsoptionen, was auch immer, einfach jetzt nötig, um hier irgendwas durch den Landtag zu kriegen in der parlamentarischen Demokratie. dann wird man an der einen oder anderen Stelle über seinen Schatten springen müssen. Die Frage ist halt, wie weit geht das? Und da ist auch die Frage, inwieweit will das jemand? Also man kann wirklich viele Fragezeichen dran machen, ob Sarah Wagenknecht und ihre Getreuen im Bund eine Regierungsbeteiligung des BSW in Thüringen wollen.
Zeitrechnung hinaus, heißt das, dass wir der Zeit voraus sind, dass wir absolut hängen geblieben sind? Oder wie stehen wir denn jetzt so da?
Ich glaube, Thüringen ist da ein Stück weit einfach der Zeit voraus tatsächlich. Das liegt einfach daran, wir haben in der alten Bundesrepublik, in der noch Bonner Republik geprägtes Parteiensystem in Deutschland gehabt. Und das haben wir mehr oder weniger nach 1990 auch erstmal in den Osten übernommen. Und das hat ja auch gut funktioniert. Ne? Also Stichwort positive Botschaften. Die Innenstädte hier sehen schön aus. Es gibt jetzt überall Bananen. Man kann überall hinreisen. Ganz so schlecht scheint es uns nicht zu gehen. Das Problem, was wir jetzt aber ja im Prinzip seit mindestens Mitte der 2010er Jahre sehen in Thüringen, ist, dass dieses alte Parteiensystem hier so immer weniger Zuspruch hat. Ne? Also die Volkspartei SPD, die kann sich noch Volkspartei nennen, die ist im Osten aber keine Volkspartei mehr.
Das ja, und die SPD hat es gerade über die 5%-Hürde geschafft. Das ist ja alles irgendwie zerbröselt.
Und genau da geht jetzt sozusagen eine neue Zeitrechnung los. Also da tauchen auf einmal Akteure auf, auch in einer Stärke, die es vorher so in der alten Bonner Republik nicht gegeben hat. Ne? Das ist die AfD zum Beispiel, die hier reingegangen ist in dieses Parteiensystem, die im Osten merklich stärker ist als in den alten Bundesländern. Das ist das BSW, das mit seinen Themen vor allen Dingen im Osten punktet. Und man wird mal jetzt sehen, wie das sozusagen sich auch mit der Bundestagswahl nächstes Jahr auf einer Bundesebene niederschlägt. Aber ich glaube, da haben wir hier in Thüringen Tendenzen, die wir demnächst überall im Bund, wenn auch abgeschwächt, aber sehen werden. Also von daher würde ich sagen, sind wir der Zeit ein Stück voraus.
Auf der einen Seite sind wir ein Zeitstück voraus. Auf der anderen Seite ist ja das, was Sie sagen, das ist ja immer das, was man früher in der Schule im Sozialkundeunterricht gelernt hat oder auch sonst wo immer. Jede Partei muss prinzipiell mit anderen koalitionsfähig sein. Das ist ja genau das, was Sie sagen. Aber versetzen wir uns mal für einen Augenblick in Mario Vogt hinein jetzt. Weil da ist ja ein bisschen die Kunst, eben auf der einen Seite das Profil der CDU wieder zu schärfen und auf der anderen Seite eben nicht komplett jetzt über die Stöcker von SPD und vor allem BSW zu springen und damit wieder unscharf zu werden. Also aus Sicht eines CDU-Wählers, da bin ich jetzt ganz bei Carsten, ist ja ein bisschen so, ich wähle CDU und kriege am Ende aber die Brombeer-Koalition mit SPD und Linken, vielleicht nicht mit Linken, sondern mit BSW, vielleicht dann mit sehr linken Themen und da steckt gar nicht mehr CDU drin.
Das ist genau das Problem, vor dem der steht und der versucht die Quadratur des Kreises und da kann ihn eigentlich auch keiner darum beneiden. Er hat einen sehr schlauen Satz immer wieder auch gesagt in den letzten Wochen. Er sagt, die Seite, die wir hier gerade schreiben, die gibt's im Handbuch der Politikwissenschaft noch nicht. Auch das ist jetzt eher eine Paraphrasierung, aber das ist so ungefähr der Inhalt dieses Zitats gewesen. Wir probieren hier gerade was Neues und das ist es. Ob das am Ende gut ausgeht, auch für eine CDU, ist völlig offen. Es gibt nicht wenige Menschen, auch politische Beobachter, nicht nur Journalisten, sondern eben auch Politikwissenschaftler und andere, auch Leute, die im politikberatenden Geschäft unterwegs sind, die sagen, das wird die CDU zerreißen. Das wird, wenn die da jetzt reingehen mit dem BSW, das wird die CDU im Osten zerreißen und sie werden am Ende des Tages auch ihr Wahlergebnis halbieren.
Vielleicht auch das BSW, denn die können ja dann nicht mehr in Maximalforderungen hängen bleiben, weil sie eben pragmatische Politik machen sollen. Andererseits.
Also das ist die Frage. Ich wäre an der Stelle, bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob die nicht in Maximalforderungen hängen bleiben können.
Ach so.
Also der Kern des BSW.
Also diese FDP-Effekt, die ja immer so eine kleine Partei und dennoch Zünglein an der Waage und eine enorme Macht haben. Ich habe mich immer gefragt über die Jahrzehnte, wie schafft es die FDP als kleine Partei doch so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, so viel Zünglein zu sein? Könnte das dieser FDP-Effekt werden?
Nee. Weil die FDP war deshalb das Zünglein an der Waage, weil andere kurz unter einer absoluten Mehrheit waren. Die hatten dann irgendwie 45 oder 43% und dann kam die FDP mit ihren paar Prozent knapp über der 5%-Hürde und konnte eine Koalition bilden, um sozusagen eine Mehrheit jenseits von 50% im Bundestag oder auch in Landtagen, also vor allen Dingen im Bundestag, hier zu erreichen. Die Zeiten aber, dass Parteien hier irgendwie 45% erreichen, die sind vorbei. Die AfD ist unglaublich stark geworden, jetzt mit 33 knapp. Das ist ja der Wert, den ungefähr die Linke auch vorher hatte. Wir werden solche Werte in Zukunft, wenn überhaupt, dann nur noch im absoluten Ausnahmefall sehen. Wir werden sehr, sehr viel häufiger eben Konstellationen mit drei Parteien, vielleicht auch mit vier Parteien haben. Und wenn Sie sich die aktuellen Mehrheitsverhältnisse im Thüringer Landtag angucken, diese sogenannte Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD hätte keine eigene Mehrheit. Die kommen auf 44 von 88. Das ist keine eigene Mehrheit.
Was Sie gerade so sagen, ich musste da unser letztes Gespräch denken, was wir geführt haben. Da haben Sie ja so, da ging es ja um die letzte Minderheitsregierung. Die hatten ja erst recht keine Mehrheit, wie das ja der Name schon sagt. Und da haben Sie immer gesagt, na ja, das ist ja gar nicht so schlecht, so themenbezogen dann sich eben die Stimmen zu suchen. Und genau das gilt ja jetzt auch. Also im Grunde ist ja so ein bisschen das. Sie hatten damals einen Artikel geschrieben, der so gesagt hat, na ja, Parteien müssen einfach thematisch möglichst breit viele erreichen. Da muss man eben auch mal mit der Opposition abstimmen. Jetzt hieße das entweder mit den Linken oder eben mit der AfD. Das ist ja eigentlich fast der gleiche Sachverhalt wie die letzten 5 Jahre vorher, wenn das so kommt jetzt.
Das stimmt. Es gibt allerdings ein oder zwei Unterschiede. Der erste große Unterschied ist, wir haben hier mit der AfD erstmals die stärkste Partei sozusagen oder Fraktion jetzt im Thüringer Landtag vertreten, die als erwiesen rechtsextrem eingestuft worden ist. Und die ist ja nicht von irgendwelchen linksextremen Organisationen als erwiesen rechtsextrem eingestuft worden. Die ist vom Verfassungsschutz so klassifiziert worden. Es gibt mehrere Gerichtsurteile inzwischen bundesweit, die diese Einstufung in irgendeiner Art und Weise in verschiedensten Konstellationen, das führt jetzt zu weit, aber aufrechterhalten. Das hat sich nicht irgendwer ja im stillen Kämmerlein ausgedacht. Das ist eine Situation, die hatten wir so in Deutschland seit 1945 noch nie. Es gibt nicht ein einziges Parlament in Deutschland seit 1945, wo eine rechtsextreme Fraktion stärkste Kraft war. Das ist einfach nochmal eine neue Qualität und die sind so verankert im Parteiensystem, die werden auch nicht einfach so wieder weggehen. Das können sich manche wünschen, dass das so sein wird, das wird nicht passieren.
Und die Wählerinnen und Wähler auch nicht, selbst wenn man jetzt sagt, verbieten das Ding und dann ist es weg und der Papa Staat hat es mal weggemacht.
Nein, auch die Wähler werden nicht weggehen. Wie sollen die weggehen? Die Menschen, die das, die verschwinden ja nicht, die sind immer noch da, die gehen arbeiten, die gehen Steuern zahlen im Zweifelsfall, die kriegen Kinder, langes Thema. Also auch die Wähler werden nicht weggehen. Und diese Stimmung, von der die AfD profitiert, die sie in Stimmen an der Wahl umgemünzt hat, die gab es in Deutschland übrigens auch immer.
Wie ist die Stimmung?
Diese Stimmung bei der AfD? Ja,
diese Stimmung, die dazu geführt hat, dass wir jetzt die stärkste Kraft in Thüringen haben, die wesenrechtsextrem ist. Das ist ja schon, das
hat ganz viele Facetten, würde ich sagen. Das speist sich aus ganz vielen unterschiedlichen Quellen. Da ist auf der einen Seite ein gewisser Hang zu rassistischen und rechtsextremen Einstellungen da. Der ist, wenn Sie den Thüringen-Monitor sich angucken, seit 20 Jahren wird das gemessen, sehen Sie seit 20 Jahren für bestimmte Aussagen aus dem rechtsextremen Spektrum eine hohe Zustimmung. Ne? Auch da müsste ich jetzt nochmal genau reingucken, aber wenn Sie mal gucken, da stehen Zahlen drin, dass fast jeder zweite Thüringer Aussagen zustimmt wie es gebe lebenswertes und lebensunwertes Leben. Oder ein ganz hoher Prozentsatz der Thüringer sagt, naja, die Juden, die haben irgendwie sowas Eigentümliches an sich und die passen nicht so richtig zu uns. Und diese Werte sind relativ konstant im Prinzip, seit es diesen Thüringen-Monitor seit 20 Jahren gibt, die messen das ja jedes Jahr, dann gibt es natürlich eine große Unzufriedenheit und einen großen Frust. Und das paart sich dann sozusagen, das überlappt sich über Ideologien von Minderwertigkeit, beziehungsweise ich muss mich über jemand anderen selbst erheben, egal wie schlecht es mir geht, ich fühle mich besser, wenn es jemand anderem noch schlechter geht. Und das führt dann eben dazu, dass wir hier so viele Stimmen für die AfD haben, die, und das ist der Punkt, die eine Verankerung bundesweit inzwischen im deutschen Parteiensystem hat, die keine andere rechtsextreme oder rechtspopulistische Partei in Deutschland seit 1949 jemals hatte.
Da würde ich gerne mal wissen, genau den Punkt ansetzen, weil wir haben letztens am Mittagstisch wirklich nur geplaudert. Das waren natürlich jetzt keine tiefgreifenden Analysen, aber weil uns das auch beschäftigt hat, auch genau das Thema, warum denn das genau so ist, dass es jetzt 1945 das erste Mal so ist. Man könnte ja umgedreht fragen, wo kommen die auf einmal her, die 32 oder 33%? Das muss ja vorher die zum Beispiel die CDU, das ist genau die Frage.
Die waren nie weg. Die waren nie weg, die haben halt vorher entweder gar nicht gewählt oder sie haben halt vorher den ganz Rechten oder sie waren mit den Aussagen vom ganz rechten Rand der CDU, CSU möglicherweise einverstanden. Wenn Sie sich mal die Wahlergebnisse der NPD zum Beispiel angucken, die NPD spielt heute überhaupt keine Rolle mehr, weil das Wählerklientel der NPD in Wählerklientel der AfD aufgegangen ist. Dann gibt es natürlich auch Leute, die sich abgewendet haben, die vielleicht vorher aus irgendwelchen Gründen SPD gewählt haben, die dann aber gesagt haben, es ist mir jetzt eigentlich alles überhaupt nicht mehr recht und ich habe das schon immer anders gedacht. Und jetzt habe ich endlich eine Möglichkeit, meine tiefen inneren Überzeugungen einen parlamentarischen Ausdruck zu finden, auch bei den Linken. Also dieser Sozialromantismus möglicherweise gepaart mit rechtsextremen Einstellungen, auch das gab es auch in den Reihen der Linken. Und die AfD ist wie ein großer Staubsauger in den vergangenen Jahren gewesen, die diese Stimmung aufgesaugt hat und eben in parlamentarische Macht umgemünzt hat.
Die haben eine Heimat gefunden, auch eine emotionale Heimat, weil das kann man ja mit Inhalten, mit Argumenten oder auch mit Wahlprogrammen ja nicht begründen, auch nicht mit praktischer, erfolgreicher Politik, sondern es ist so ein Stimmungsbarometer und die AfD hat es gut geschafft, diese Stimmung einzufangen und den Menschen eine Heimat zu geben, die sich zurückgesetzt fühlen, die unzufrieden sind, die frustriert sind, die irgendwie Ängste haben.
Die ein anderes System wollen, die in eine andere Zeit zurück wollen, als es noch klare Rollenbilder von Männlein und Weiblein gab und es nichts anderes gab. Und das sind, Sie haben gerade das Wort Emotion, glaube ich, gerade genannt, das ist ganz wichtig, da steckt ganz viel Emotion und Gefühl dahinter. Da geht es an ganz vielen Stellen nicht um rationale Argumente. Aber da geht es um Emotionen am Ende des Tages. Und letzter Satz, das ist auch übrigens ja kein deutsches Phänomen. Hier sind die Deutschen jetzt sehr viel hinten dran. Wenn Sie sich mal das europäische Ausland angucken, wir haben rechtspopulistische, rechtsextreme Parteien in Europa erfolgreich seit Jahrzehnten. In Thüringen, beziehungsweise in Deutschland, vor allen Dingen in Deutschland, gab es da, ich will jetzt nicht sagen eine gewisse Immunität, aber man hatte aus den Erfahrungen mit der Shoah eine gewisse Hemmung, sich da offen dazu zu bekennen. Ne, dieser Antifaschismus, den ja beide deutschen Staaten nach 45 oder nach 49 in ihren oder politisch verankert haben, im Grundgesetz beziehungsweise auch die DDR ja mit ihrem Antifaschismus, das hat so ein Stück weit immunisiert, aber man merkt einfach jetzt, die Zeit geht einfach weiter und diese Immunisierung funktioniert nicht mehr so.
Muss ich überlegen, ob ich meine Frage jetzt noch weiß, aber ich fasse nochmal zusammen. Das heißt also quasi, es war nie weg seit 45, das Denken, aber man hat sich das nicht getraut, öffentlich zu machen, eben durch das, was Sie gerade gesagt haben, durch unsere Geschichte. Und gleichzeitig, und das war jetzt die Frage, weil Sie meinten mit den Gefühlen, dass das nichts mit Verstand zu tun hat. Carsten, ich habe jetzt viele verschiedene Gespräche geführt, wir kommen immer an den Punkt, das geht um Gefühle. Und an dem Punkt habe ich das Gefühl, und die Frage an Sie, wenn es das ist, kann man doch auch keine politischen Schlüsse draus schließen, wie man dagegen vorgehen kann. Gegen Gefühle kann man ja nichts machen. Da kommt man immer an so einen Punkt, an so in der Diskussion, wo man sagen muss, wenn das dein Gefühl ist, ich kann es nicht widerlegen.
Das ist so und das ist ein großes Problem, dass ganz viel inzwischen als Gefühl oder Meinungen abgetan wird, was eigentlich Fakten sind. Ne? Also wenn Sie sagen, der Durchschnittsthüringer verdient immer noch, weiß ich nicht, 500 Euro weniger als im Bundesdurchschnitt, dann ist das ein Fakt. Das ist ein Fakt. Können Sie in Einkommensstatistiken nachlesen, können Sie runterbrechen scharf auf die einzelnen Berufe und dann fühlen aber Leute und dann sagen aber Leute, ja, ich fühle aber, als würde ich nur die Hälfte von dem kriegen, was im Bundesdurchschnitt finden. Ja, aber das ist nicht so. Aber wir haben an ganz vielen Stellen, ich bin der Meinung, dass. Ja, aber es ist faktisch falsch. Ja, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass. Es wird ganz viel Meinung mit Fakt und Gefühl gleichgesetzt. Und da kommen wir dann wieder zu dem, was ich, was vielleicht so auch sozusagen unterschwellig in dem Text war, über den Sie, über den wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich glaube, Sie können diesen Gefühlen nur dann begegnen, wenn Sie denen andere positive Gefühle, eine Zukunftsvision, eine positive Zukunftsvision entgegensetzen. Ansonsten, Sie brauchen mit Populisten, egal Rechtspopulisten, Linkspopulisten, Populisten aller Couleur, Sie brauchen mit denen nicht zu versuchen, über Fakten zu diskutieren. Und all die Ideen, man redet mit denen und kann sie entzaubern, indem man ihnen einen Spiegel vorhält und auf die wahren Fakten verweist, das funktioniert nicht.
Ja. Wir haben dem Soziologen Michael Beer die Frage gestellt, warum ist das Gefühl von Beschämung, Demütigung, Kränkung und Deklassierung stärker als alles andere und warum ist die AfD zu wählen für viele eine Genugtuung? Also es ist ja mehr als nur ein Protest, sondern es ist eine Genugtuung. Haben Sie eine Erklärung aus Ihrer Sicht, warum dieses Gefühl der Genugtuung, denen haue ich jetzt mal eins rein, oder warum das so stark ist und gegen jede politische Vernunft? Oder?
Ich glaube, es ist ein niederer menschlicher Instinkt.
Oh.
Ganz einfach. Aber Sie beschreiben das genauso. Es ist eine Genugtuung, denen da oben, auch das ist ja Populismus pur, ne, das Volk und die bösen Eliten da oben, das arme Volk da unten, und denen da oben jetzt mal links und rechts eine einzuschenken, das ist eine Genugtuung, dass ich das jetzt machen kann, nachdem die mir alles weggenommen haben, gefühlt, ne? Alles nur gefühlt, aber nachdem die mir angeblich alles weggenommen haben, das Leben so schwer machen, die Bürokratie so böse ist, ich so viele Steuern zahlen muss, ich nachts angeblich nicht mehr sicher über den Anger laufen kann. Und das dann sozusagen da rauszulassen, wo man das demokratisch noch kann, das ist eine Genugtuung. Das sind einfach niedere menschliche Instinkte.
Niedere menschliche Instinkte, die aber eine Ursache haben. Also kommen wir mal zu dieser Beschämung, Demütigung, Kränkung, Deklassierung, was ja so tief sitzt. Hat das was mit der Wiedervereinigung zu tun? Hat das was schon mit der Konstituierung der Deutschen Republik zu tun? Ich will an den Kern, oder ist es eher so vielschichtig? Es sind
eher viele Kerne, würde ich sagen. Das macht die Sache ja so kompliziert. Wenn es den einen Kern gäbe, könnte man da relativ leicht was tun. Es sind aber tatsächlich viele Kerne.
Es ist wieder das Komplexe,
Mist. Es ist wieder was Komplexes. Ich kann es Ihnen nicht ersparen.
Ah, Mensch. Na, dennoch, wo setzen wir an? Also wir haben in unserem letzten Gespräch, haben Sie so das schön so klar aufgelistet und gesagt, wir müssen bei der politischen Bildung anfangen und das zwar im Kindes- und Jugendalter, wo man sagt, tatsächlich die Idee von Gemeinschaft, die Idee von politischer Kultur, das muss ich lernen, wie das Gesetz der Schwerkraft, das müssen also Kinder und Jugendliche schon spüren, dass man alleine nicht klarkommt, dass wir alles kollektive Wesen sind. Und dann die zweite Sache, Medienbildung. Also das wäre ein Ansatz zu sagen, wir müssen in die politische Bildung rein, wir müssen in die Medienbildung rein.
Absolut. Und wir dürfen aber, wenn wir über politische Bildung reden, nicht nur im Kopf haben, wir müssen politische Bildung machen in der Schule, ne? Sozialkundeunterricht oder sonst, oder vielleicht ein neues Fach mal wieder einführen. Da spielen natürlich Vereine eine große Rolle, da spielt Ehrenamt eine große Rolle. Wir müssen aber auch einfach zusehen, dass wir ein Stück weit, dass wir Familien dabei mitnehmen. Der Staat soll nicht in Familien rein regieren oder so, das ist Quatsch. Aber wir wissen, auch übrigens das ist eine Lehre, die so in den unter Soziologen seit, ich würde mal sagen, 5, 6 Jahren vehementer diskutiert wird, warum diese rassistischen Ressentiments, diese demokratiefeindlichen Einstellungen nie weg waren. Das hat viel mit Familie zu tun. Und man merkt sozusagen, und das ist, glaube ich, was vorher immer untergegangen ist, gegen das, was am Abendbrotstisch erzählt wird, was Mama und Papa am Abendbrotstisch den Kindern erzählen darüber, wie ein politisches System funktioniert, ob das eine gute Demokratie ist, ob das eine schlechte Demokratie ist. Gegen diese Erzählungen am Abendbrotstisch kommen Schule, Vereine, Demokratieprojekte, Erwachsenenbildung, kommt da im Zweifelsfall nicht dagegen an. Es gibt ein wunderbares Buch, das zeigt, dass dort, wo die NSDAP stark gewesen ist, in den Wahlergebnissen in den 30er Jahren, heute die AfD stark ist. Sie sehen tatsächlich große Kontinuitäten räumlich, das hat mit Familienstrukturen zu tun, wo einfach innerhalb von Familien immer wieder die gleichen Werte, Normen, Moralvorstellungen, ethischen Vorstellungen weitergegeben werden. Und da kommen Sie sozusagen nur mit politischer Bildung von außen nicht rein. Das heißt, wenn Sie wirklich wollen, dass Demokratie im liberalen, westlichen Sinne wertgeschätzt wird, mehr wertgeschätzt, als das heute viel ist, müssen Sie Familien irgendwie mitnehmen. Nochmal, nicht von außen reinregieren und sagen, der Staat erzählt euch jetzt, was am Abendbrottisch ist, aber Sie müssen dafür sorgen, dass Mama und Papa auch das Gefühl haben, hier bewegt sich was in die richtige Richtung, es macht Spaß mitzubestimmen und das ihren Kindern am Abendbrottisch weitergeben.
Die Diagnose ist vermutlich richtig und wir werden es jetzt nicht in diesem Gespräch lösen, aber wir sitzen jetzt ja alle, jetzt müssen wir auch von Radio Frei mit an Bord, wir machen hier ja Medienbildung. Das heißt also konkret, man muss Medienbildung auch umdenken. Also
Medienbildung ist nochmal was anderes, würde
ich sagen. Und politische Bildung. Ja. Aber angenommen jetzt politische Bildung, wenn man das als Träger anbietet, dann müsste man ja, ich spinne jetzt einfach mal nur weiter, theoretisch ja die Hemmschwelle dann für Eltern auch niedriger machen und sagen, Kinder, bringt mal eure Eltern mit, Absolut. Eltern, bringt eure Kinder mit.
Absolut.
Schon das ist ja eine Riesenhürde erstmal.
Absolut. Es bringt nichts zu sagen, so liebe Kinder, wir laden euch jetzt zu einem bunten Demokratienachmittag ein, wir malen jetzt hier mal das Grundgesetz aus und dann habt ihr hier ein Ausmalbild, das ihr euch mit nach Hause nehmen könnt. Und nebenbei erzählen wir euch noch kurz, was in den ersten 20 Artikeln des Grundgesetzes drin steht. Wenn Sie die Eltern nicht mitnehmen, weil dann kommen die nämlich nach Hause und sagen, was ist denn das? Und am Abendbrotstisch wird dort ganz anders drüber geredet. Sie müssen die Eltern mitnehmen. Und die Eltern müssen auch das Gefühl haben, dass Politik, politische Aushandlungsprozesse, politische Kompromisse Ihnen und Ihrem Lebensumfeld natürlich zugutekommen. Und dann müssen Sie dieses Gefühl auch weitergeben. Aber Sie haben es genau gesagt. Und wenn Sie das nicht machen, erleben wir das, was wir eben jetzt in Deutschland seit mehreren Jahrzehnten erleben. Wir haben auf der einen Seite ganz viel Geld in politische Bildung verschiedenster Couleur gesteckt. Zu Recht. Wir wissen nicht, wie schlimm in Anführungsstrichen es geworden wäre, wenn wir alles nicht gemacht hätten. Aber wir haben da ganz viel Geld und Mühe reingesteckt. Es gibt eine wahnsinnig breite Bildungslandschaft. Die Volkshochschulen machen da ganz viel, die Gedenkstätten machen da ganz viel. In den Schulen wird da, ich glaube, man könnte mehr machen, aber auch da wird viel gemacht im Rahmen der Möglichkeiten. Aber wenn Sie sich angucken, die Demokratieverdrossenheit, die Ablehnung einer liberalen westlichen Demokratie, übrigens gerade im Osten, dann muss man sagen, das war jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich.
Das heißt, die Grundlage ist Vertrauen. Ich vertraue Mami und Papi, wem auch immer, also den Menschen in meinem privaten Umfeld. Und was die dann sagen, das ist dann wahrscheinlich auch so eine intergenerationale Weitergabe, wie Sie beschreiben. Die Grundlage ist Vertrauen. Das scheint ja in Teilen verloren gegangen zu sein, wenn man alles wegwischt und sagt, nee. Die sowieso nicht. Ich bin ja, also Skepsis ist ja an sich mal eine gute Eigenschaft, dass ich nicht alles blauäugig hinnehme und nur vertraue, so mit dem paternalistischen Ansatz wird das Papi schon machen. Und jetzt aber so eine Balance hinzukriegen, skeptisch, kritisch zu bleiben, aber auch nicht bei allem, was von außen kommt, zu sagen, das ist der Feind. Schwierig, oder?
Ich habe ja nie behauptet, dass es einfach ist.
Demokratie ist
nicht einfach. Ja. Demokratie ist permanentes Aushandeln. Das klingt jetzt inzwischen auch total abgedroschen, weil auch das ja alle Leute oder ganz viele Leute auch seit Jahren sagen, Demokratie muss man halt auch jeden Tag neu erfinden und neu leben. Die schreibe ich nicht einmal ins Grundgesetz und die ist dann immer da.
Fertsch.
Und so läuft es leider nicht.
Sie haben schon gesagt, politische Bildung, Medienbildung. Ich wollte Sie das letzte schon fragen, kam noch nicht dazu, weil Sie hatten ein Beispiel genannt, da als Sie an der Schule waren, da ging es, glaube ich, um Medienbildung und da waren Sie so geschockt ein bisschen von der Aussage einer Lehrerin, weil die so gesagt hat, ach Medien, ich lese da schon lange nichts mehr. Also erstens denke ich so, neben der konkreten Umsetzung, wie schaffen wir es, die Eltern an den Tisch zu kriegen? Wir brauchen ja auch die Leute, die wirklich dafür brennen, die das weitervermitteln. Aber jetzt an Sie die Frage, wie machen Sie das denn an Schulen, um sozusagen auf Augenhöhe mit den Schülerinnen und Schülern sondern erstmal so ein Gespräch zu finden. Das stelle ich mir auch nicht einfach vor. Wir kriegen es ja hier auch mit, dass wir nicht immer alle gleichzeitig mitnehmen. Da gibt es immer welche, die dann irgendwo anders hingucken oder die es gar nicht interessiert.
Damit muss man einfach umgehen. Das erleben Sie dann hier, das erlebe ich auch. Wenn Sie da vor einer Klasse stehen aus, da kommt jetzt ein bisschen drauf an, 20, 25, 27 Schülern manchmal, sehen Sie relativ schnell, die fünf brauchen Sie auch gar nicht versuchen einzubinden, die sind irgendwo anders. Okay, jetzt kann ich sagen, ich bemühe mich um die fünf, um die auch noch mitzukriegen, oder ich mache es mit denen, die es wirklich interessiert und wollen. Ich würde eher sagen, auch weil ich ja nur ein bestimmtes Zeitkontingent dann in solchen Workshops habe, ich mache es mit den anderen 20, die wollen, und die fünf, so what, ist dann eben so. Ist schade drum, aber warum sollen die 20 unter dem Desinteresse leiden, dass die anderen mitbringen? Und ich versuche mit denen tatsächlich Themen zu besprechen, die aus ihrem Lebensalltag kommen. Also ich fange dann nicht an, sozusagen mit denen über Zeitungen und Nachrichtenportale zu reden, sondern ich rede dann zum Beispiel mit denen über Instagram und über Fake News, die sie vielleicht auf Instagram gesehen haben. Oder ich rede mit ihnen darüber, wie sie es empfinden würden, wenn hinter ihrem Rücken irgendwelche Falschnachrichten auf dem Flur über sie erzählt würden und wie sie diesen Falschnachrichten begegnen würden. Und fange dann an, von der Ebene aus ihrer Lebenswelt sozusagen ein Stückchen höher zu ziehen und dann zu sagen, guck mal, wir reden übrigens über Qualitätsmedien, wir reden über Printjournalismus, wir reden über Radios. Wie erkennt ihr, was eine seriöse Quelle ist? Wie erkennt ihr nicht, was eine seriöse Quelle ist? Ich versuche inzwischen ganz viel online-basiert zu machen. Das heißt, denen auch zu sagen, guck mal, es gibt hier die und die Projekte im Internet, da bewegt ihr euch doch sowieso sehr viel, klickt doch mal eben auf diesen Faktenfinder oder auf jenen Faktenfinder. Ich glaube, das funktioniert manchmal ganz gut, es funktioniert nie bei allen.
Sie könnten sich ein schönes Leben machen, Sie sind ein erfahrener, guter Journalist und könnten da für Agenturen und für Zeitungen schreiben und da unter ihresgleichen bleiben. Jetzt gehen Sie an Schulen. Also erstmal glaube ich, dass es ja wahrscheinlich auch wehtut und nicht einfach ist, aber was motiviert Sie? Wieso machen Sie das?
Naja, weil ich weiß, dass die Schüler von heute die Leser, Hörer, Zuschauer von morgen sind. Also ich meine ganz banal, das ist ein ganz wesentlicher Grund. Ich will ja, dass das, was ich schreibe und das entweder in der Zeitung oder heutzutage eben auch vermehrt online ausgespielt wird, dass das irgendjemand liest und dass er es nicht nur liest, sondern dass es auch versteht und einordnen kann. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich einen Text schreibe, der erscheint dann irgendwo und er wird völlig missverstanden. Also eins, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das beim letzten Mal erzählt habe, aber eins der nach wie vor liebsten Vorurteile, die ich immer höre, der Bürgermeister hat in der Zeitung geschrieben oder der Ministerpräsident hat in der Zeitung geschrieben. Der Ministerpräsident hat überhaupt nichts in der Zeitung geschrieben. Es sei denn, er hat mal einen Gastbeitrag irgendwo, was irgendwie alle...
In der FAZ, ja.
Genau, das wird dann der Ministerpräsident, der das gerne werden möchte zum Beispiel. Das passiert ja irgendwie einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre. Sondern regelmäßig ist ja so, dass wir Journalisten über das berichten, Sie ja auch, über das berichten, was Politiker tun und lassen. Und zu verstehen, dass dort eben nicht der Ministerpräsident spricht oder ein Minister oder ein Abgeordneter oder ein Bürgermeister oder ein Gemeinderat, sondern dass ein Journalist sich hinsetzt und über das schreibt, was der gesagt hat. Das ist einfach ganz wichtig, um zu verstehen, wer eine Quelle ist. Und ich möchte, dass Leute die Texte, die ich schreibe, auch einordnen können und verstehen, weil sonst kann ich das einfach auch lassen. Und natürlich, Medienbildung und Demokratiebildung gehören ganz eng zusammen. Ich möchte schon auch, dass mein Kind in einem Land aufwächst, das noch demokratisch ist.
Wie ist es so weit gekommen, diese Vertrauenskrise, die ja nicht nur den Journalismus betrifft, also sogenannte Autoritäten, ich bin auch ein Freund von Autoritäten zu hinterfragen, aber wenn alles weggewischt werden kann, Wissenschaft, also Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Eliten, Politik, selbst Verwaltungshandel, also nö, das haut nicht hin, also ich fühle das nicht und das stimmt nicht. Ist da nicht das Fundament der Gesellschaft auch bedroht, weil das basiert ja auf Vertrauen?
Das Fundament der Gesellschaft ist in Teilen ausgehöhlt. Das Fundament der Gesellschaft ist in Teilen nicht mehr intakt. Ich würde nicht sagen überall, aber es gibt Kreise, und das muss man knallhart so sagen, an die werden wir nicht mehr rankommen. Wir als Medien nicht, die Wissenschaft als Wissenschaftler nicht, die Politik, die seriöse Politik kommt da nicht ran. Das muss man einfach so sagen. Es gibt Menschen, das kann man sich nicht vorstellen, aber es gibt Menschen, die sagen, und ich glaube Ihnen das auch, wenn man mit denen spricht, sie lesen seit 15 Jahren keine Zeitung mehr, sie gucken keine Nachrichten mehr der sogenannten Systemmedien. Das heißt, die gucken weder die Tagesschau, noch gucken sie irgendwelche RTL-Nachrichten. Die informieren sich nur noch in irgendwelchen Facebook-Gruppen. Und ich sage bewusst Facebook, nicht Instagram.
Also machen Sie einen Unterschied?
Da gibt es einen Unterschied. Die informieren sich nur noch bei Telegram oder Facebook. Und das machen die teilweise seit, Telegram gibt es jetzt als großen Player noch nicht ganz so lange, aber dann eben Facebook. Und das machen die Leute über Jahre hinweg. Und die kommen natürlich auch nur in Kontakt mit Menschen, die ähnliches Mediennutzungsverhalten haben, die damit ein ähnliches Weltbild haben. Und wenn Sie dann eben so Argumente hören, die ganze seriöse Wissenschaft sagt, wenn wir über 1,5 Grad Klimaerwärmung hinauskommen, ist das ein Kipppunkt, das wird ganz, 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 ganz schlimm. Und dann haben Sie dann Menschen, die in der eben beschriebenen Art und Weise sich nur noch informieren, die sagen, dann ist doch schön, wenn es im Sommer 1,5 Grad wärmer wird, ich gehe sowieso gerne in kurzen Hosen raus. Da kommen Sie nicht mehr ran, weil wenn Sie dann mit diesen Leuten argumentieren wollen, dass das dann was mit Meeresspiegeln zu tun hat, die steigen, dass das Flüchtlingsströme auslösen kann und Artensterben, dass das möglicherweise dann dazu führt, dass irgendwann bestimmte Früchte nicht mehr da sind. Sie kommen da nicht mehr ran, weil da ist auch keine Bereitschaft dazu, da zuzuhören.
Das klingt ehrlich gesagt ziemlich frustrierend, aber dass wir die Fußnote kurz weg haben, nur der Unterschied zu Instagram, dass Sie vielleicht nochmal erläutern, weil es schien ja wichtig zu sein, zu
Facebook, Instagram. Facebook ist einfach ein Medium, früher hätte man gesagt, das Medium der Silver Server, also ich weiß nicht, wie es ist mit den Kindern, mit denen Sie hier zu tun haben, ich glaube nicht, dass da irgendein Kind noch Facebook nutzt.
Nee.
Genau, die sind auf anderen Kanälen inzwischen unterwegs und Facebook ist eher das Medium derer, die Generation, naja, ich würde mal sagen, also im Schwerpunkt mindestens 40 plus sind, wenn nicht sogar vielleicht 50 plus oder 55 plus. Und gerade in solchen, das war aber nochmal anders. Ja, ich weiß, auch Instagram ist inzwischen voll von menschenverachtenden Positionen, Videos, Inhalten. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber klassisch haben sich viele Menschen über Jahre hinweg eben über Telegram oder noch länger über Facebook dann rein informiert. Nur ein Satz noch, damit ich nicht missverstanden werde. Ich sage nicht, dass das Fundament komplett kaputt ist. Ich sage nicht, dass jeder Mensch so tickt in der gerade beschriebenen Art und Weise. Wenn Sie sich angucken, die Reichweite, die Radiofreiheit, die Reichweite, die die Öffentlich-Rechtlichen nach wie vor haben, die Reichweiten, die nach wie vor auch die häufig schon totgesagten Regionalzeitungen haben, die sind nach wie vor noch beachtlich. Das darf man auch nicht unterschätzen und die haben mehr Reichweite als viele, viele Instagram-Kanäle oder viele, viele Facebook-Accounts oder so. Aber trotzdem ist da einfach für einen Teil, die das überhaupt nicht mehr nutzen, die haben sich komplett aus dieser Wirklichkeit verabschiedet und diese Menschen gibt es. Und das sind nicht 3 oder 5%, das sind eher, kommt jetzt ein bisschen auf die Region an, aber ich würde sagen, irgendwas zwischen 15 und 35.
35. Wir haben ja eine junge Frau kennengelernt hinten in der Magdeburger Allee, die gesagt hat, na, ich diskutiere da auch nicht mit Leuten drüber, ich fühle es einfach. Und wer noch einen gesunden Menschenverstand hat, der fühlt das eben, dass die Eliten und das und das und so. Und die hat es in einer Klarheit, in einer für mich so ein bisschen furchterregenden Klarheit gesagt, nö, das ist jeder, der noch normal tickt, der fühlt das, wie das ist, dass die Politik, die Medien, dass das alles doch gesteuert ist und so weiter.
Sieht ja aus, als würde nicht nur ich solche Erfahrungen machen.
Ja, also uns war da ein bisschen schummrig und wir gehen da so mit einem ratlosen Gefühl raus, was ja auch lähmen kann. Also all das, was Sie jetzt beschrieben haben mit dem Aushöhlen und du sagst, das klingt frustrierend, das lähmt ja auch. Ne? Ist ja auch keine Lösung jetzt, dass wir gelähmt und frustriert durch die Gegend rennen. Wie kann man gesellschaftliche Klima schaffen, wo wir uns auch motivieren, ohne blauäugig und nur schönrednerisch durch die Gegend zu rennen. Also was machen wir denn? Drogen konsumieren oder was machen wir denn?
Also vom Drogenkonsum würde ich jetzt mal abraten. Das ist, glaube ich, eher ungesund. Ich habe morgen erst wieder irgendwo in einer Gesundheitszeitung gelesen, das macht ganz komische Krankheiten und verkürzt auch noch die Lebenserwartung. Also davon würde ich jetzt mal abraten. Ja, das kann lähmend wirken. Ich glaube, also ich bin jetzt kein Politikberater, ne? Ich bin Beobachter. Ich mache das jetzt auch nicht erst seit gestern, aber ich beobachte. Ich bin auch kein Philosoph, der jetzt für irgendwelche Probleme und Krisen der Welt die Lösung hat. Ich glaube aber, es wäre allen geholfen, wenn man erstmal eine ehrliche Problemanalyse machen würde. Und so weit sind wir immer noch nicht. Mhm. Das klingt schockierend. Aber wir sind immer noch nicht so weit, dass die Analyse, dass wir einfach bestimmte Teile der Bevölkerung, der Menschen in Deutschland verloren haben und dass wir die auch auf absehbare Zeit nicht zurückkriegen. Ich glaube, das wird noch viel zu häufig ausgeblendet. Ich will jetzt keine Partei sagen, aber ein sehr beliebter Satz, den ich im politischen Raum immer wieder höre, ist, wir müssen Menschen zurückgewinnen. Das können doch nicht alles Nazis sein, häufiger dann etwas elaborierter, das können nicht alles Demokratiefeinde sein. Ich glaube, wir müssen, und so schmerzhaft das ist, und ich verstehe, warum politisch Verantwortliche diese Sätze sagen, ne, die werden ja nicht gewählt, um sozusagen Dinge zu beschreiben, sondern die werden ja gewählt, um Dinge eigentlich zu verändern und besser zu machen. Und natürlich wäre es auch in gewisser Weise eine Boykotterklärung, wenn man solche Sätze von politisch Verantwortlichen hören müsste, gerade übrigens von langjährig politischen Verantwortlichen, weil die sich natürlich dann schon mal fragen müssten, was habt ihr eigentlich in den letzten 15 oder 25 Jahren getan, um genau das zu verhindern? Ja. Seid ihr nicht vielleicht eher Teil des Problems als Teil der Lösung? Auch nicht alle, aber manche. Und ich glaube aber, dass diese Einsicht, dass man an bestimmte Leute nicht mehr rankommt, und dass die einfach verloren sind, dass wir uns überlegen müssen, wie wir, die haben natürlich trotzdem jedes Recht, hier zu sein, das ist überhaupt keine Frage. Ne? Also die sind da, die sind unsere Nachbarn teilweise, die stehen neben uns an der Supermarktkasse, die gehen nicht weg und die sollen auch nicht weggehen. Die haben genauso jedes Recht, in diesem Land zu leben, wie alle anderen auch. Punkt. Und die Frage ist, wie geht man mit denen um, wohl wissend, dass man sie sozusagen für westlich-liberale Demokratiemodelle verloren hat? Das ist die Frage. Und die Einsicht muss erstmal da sein und die muss geteilt werden und selbst da sind wir noch nicht.
Was Sie jetzt gerade gesagt haben, ich weiß nicht, ob das hilfreich ist, aber Sie haben ja eben so gesagt, also Sie bestehen darauf, dass nicht komplett das Fundament jetzt zerstört ist der Gesellschaft. Und ich habe jetzt, als Sie das so ausgesagt hatten, trotzdem habe ich gesagt, wann war es das letzte Mal denn so idealer? Und ich lande immer wieder bei der Zeit und andere auch in den Jahren 1989, 90, weil alle Ihre Themen, was so politische Kommunikation, ja, Sie schütteln schon den Kopf, ich weiß, Vergleiche sind schwierig und das können Sie auch gerne jetzt auch begründen, aber allein Ihr Thema der politischen Kommunikation, der Nahbarkeit, war damals zumindest in meiner Erfahrung, ich war 13, 14 Jahre alt, was anderes war in der Regel, dass das, was zum Beispiel, ist ein politischer Idealfall, am Montag beschlossen wurde, am Mittwoch umgesetzt wurde. Also, und dass auch der politische, nennen wir ihn mal Gegner, überzeugt wurde. Also Gregor Gysi hat damals, die runden Tische noch in der ersten Phase, aber selbst später in die letzte Volkskammerregierung unter dem Messier in der zweiten Phase, aber genau die Phase, meine ich, wenn man nur die politische Kommunikation mal rausgreifen will. Aber Sie können gerne begründen, Herr Haag, warum, ich weiß das selber, Vorsicht vor Vergleichen, aber ich überlege immer so, klar, ist das zu idealisiert? Vermutlich, aber vielleicht kann man zum Beispiel mal in diese Zeit hinschauen, sehe ich auch in andere Epochen.
Jetzt sage ich einen Satz, den ich auch immer sage, wenn ich irgendwas sage, ich bin ja Historiker. Deshalb bin ich mit historischen Vergleichen sowieso immer vorsichtig. Und ich glaube, Sie haben an vielen Stellen recht. Und dieses schnelle Entscheiden, also dass auf eine Entscheidung eine schnelle Umsetzung auch gefolgt ist, die wir dann eben in der Nachwelt oder 89, 90 hatten, das ist natürlich für politische Prozesse sehr hilfreich gewesen und hat auch zu einer hohen Akzeptanz beigetragen. Ich glaube, man darf aber eins nicht vergessen und das übrigens auch nicht, weil in dem Zusammenhang ja immer wieder der Satz kommt, dafür bin ich 89 nicht auf die Straße gegangen. Ja. Überlegen Sie mal, wie viele Millionen DDR-Bürger es gab? Und wie viele Millionen? 17 Millionen. Wie viele davon sind auf die Straße gegangen? Zur größten Demo in Berlin, damals waren es, glaube ich, 1,3 Millionen oder sowas in der Größenordnung.
Und das war in Berlin noch?
Und das war in Berlin. Ein ganz großer Teil der Menschen, die in der DDR gelebt haben, hat die Zeit 89, 90 hinter der Gardine verbracht und hat einfach mal zugeguckt, was da passiert. Es ist nicht so, dass 10, 15, 16 Millionen DDR-Bürger hier auf die Straße gegangen sind und dieses System gestützt haben. Es sind ganz viele Leute dabei gewesen, die sind dann sozusagen aus der politischen Bedeutung, oder in eine politische Bedeutungslosigkeit ist zu viel, aber die sind politisch nicht mehr so wirkmächtig gewesen wie vorher. Die DDR ist ein System gewesen, das von vielen Millionen Menschen, die hier gelebt haben, mindestens passiv gestützt worden ist, wenn nicht sogar aktiv. Also die Idee, dass da nur Widerstandskämpfer gewohnt haben, die sich gegen die böse DDR-Elite 89 aufgemacht haben, ist Quatsch. Und was wir gesehen haben 89 ist, dass man sozusagen, also da hat einfach eine politische Wirkmacht gewechselt. Vorher waren diejenigen, die das System unterstützt haben, das waren auch keine 17 Millionen, ne? Da gab es immer diejenigen, die damit nicht einverstanden waren. Aber da haben ganz viele Leute sowohl die DDR-Zeit als auch dann die Wendezeit einfach abwartend, passiv hinter der Gardine verbracht und einfach mal geguckt. Und deshalb weiß ich nicht, ob das so dieses Idealbild, ob das irgendwie passt. Aber ich glaube, weil Sie gefragt haben, wann es das letzte Mal so war, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Zeit, als der politische Frieden in Deutschland relativ, also der öffentlich-politische Frieden, als man eben mit seinem Nachbarn noch ganz normal Bier trinken konnte, auch wenn er vielleicht eine etwas andere politische Meinung hatte, das waren so die Jahre so zwischen 2010 und 2014. Da war die große Bankenkrise, ne, 2008, dann gab es ein bisschen Wirtschaftskrise, 2010. Und dann ging es aber eigentlich wieder aufwärts. Wir hatten Mitte der 2000er hatten wir die große Zeit der Jugendarbeitslosigkeit im Osten. Das ging dann auch langsam zurück. Und was passiert in den 2010ern, so bis Mitte der 2010er Jahre, so bis zur Flüchtlingskrise, ist, dass wir eigentlich einen relativ stabilen, stetigen wirtschaftlichen Aufschwung haben, dass wir gleichzeitig die Arbeitslosigkeit, gerade unter jungen Menschen, kommt dieser Kipppunkt dann langsam, wo wir eben viel weniger Schulabgänger haben, sodass wir eben nicht mehr so viele unbesetzte Lehrstellen haben. Und das hat insgesamt, meine Wahrnehmung, also wie gesagt, da bin ich dann auch eher Zeitzeuge als der Historiker, aber nach meiner Wahrnehmung war so bis zwischen 2010, 11, 12, 13, 14, da ging es uns allen gut. Wir waren alle relativ zufrieden. Es gab keine wahnsinnig großen globalen Krisen. Wir hatten keinen Krieg in Europa. Es gab keine Flüchtlingsströme, wie wir sie seit 2015 regelmäßig gesehen haben. Die Wirtschaft lief. Das hat dazu beigetragen, dass das Frustpotenzial, das auch immer da war, jedenfalls unter der Decke gehalten worden
war. Sie haben beim letzten Gespräch das Thema German Angst angesprochen. Das ist also ein Begriff für diese Art des Gefühls gibt. Ist das denn wirklich stimmig? Weil Sie beschreiben ja den Ruck nach rechts und diesen Trumpismus, nenne ich ihn mal, der ist ja europaweit zu erleben, wenn nicht sogar weltweit. Also sind wir da, was die German Angst betrifft, vielleicht auch sogar wieder Vorreiter?
Die German Angst hat, glaube ich, nicht nur was zu tun mit Trumpismus und dem Drei nach rechts. Die German Angst ist einfach ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Jahrzehnte sind, aber seit vielen, vielen Jahren im angloamerikanischen Raum verbreitete Sicht auf die Deutschen, die beim halbvollen Glas immer sagen würden, das Glas ist halb leer und nicht halb voll. Dieses permanente Angst haben vor einer Zukunft, vor Veränderungen, das scheint etwas zu sein, was jedenfalls in den USA und in England und überhaupt im englischsprachigen Raum sehr mit Deutschland verbunden ist. Vielleicht auch deshalb, weil wir so viele schöne Formulare haben, wo wir immer irgendwelche Risikoabwägungen machen müssen.
Ich würde mal auf einen...
Sie haben einen schönen Satz gesagt oder sich versprochen, weil Sie haben Boykotterklärung anstatt Bankrotterklärung gesagt.
Ja, auch schön.
Boykotterklärung ist ja auch gut, wenn nur Destruktion im Raum ist und alle Seiten nur auf den Triggerpunkt warten. Wenn ich mir die Analyse jetzt anhöre, denke ich, um Gottes Willen, wenn wir eine ehrliche Analyse machen und sagen, okay, wir haben 15-20% der Bevölkerung, sagen wir 15, die mit der Demokratie wenig anfangen können, weiß ich es erstmal und bin nicht immer so schockiert. Ich bin nicht immer ständig getriggert. Das heißt, ist das auch ein Grund, warum Sie sagen, wir müssen eine ehrliche Analyse machen und dass wir ein paar Leute verloren haben und uns irgendwie motivieren und die sind jetzt erstmal nicht mehr dabei, damit wir nicht ständig im Nazi-Modus sind und sagen, um Gottes Willen, es ist alles so schlimm. Also, es ist jetzt erstmal so und kurzfristig lässt es sich nicht lösen.
Ich glaube, das spielt eine große Rolle, genau, dass man aus diesem ständigen, permanenten Krisen- und Überraschtseinsmodus rauskommt. Es gibt nichts, wo man da überrascht sein muss. Also es gibt das starke Abschneiden der AfD bei den Landtagswahlen jetzt zum Beispiel, hat viele Menschen erschrocken und in so einem Krisenmodus. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die sind nochmal 2% stärker geworden als erwartet. Ja, kann man sagen, mich überrascht das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber am Ende des Tages, ob die jetzt nun 31% oder 32 oder 29 haben oder 30, es gibt immer Wählerwanderung. Und ich sage ja auch nicht, dass man nicht irgendwie noch 3 AfD-Wähler oder Rechtspopulisten oder was auch immer überzeugen kann, dass das mit der liberalen Demokratie doch eine gute Sache ist. Aber in der Masse werden sie das nicht hinkriegen. Und wenn man genau aus diesem Modus, wie Sie es gerade beschrieben haben, endlich mal rauskommen würde, wäre das sehr hilfreich. Und es gibt einen zweiten Punkt. Wir haben alle nur begrenzte Ressourcen. Geld, vor allen Dingen aber auch Lebenszeit.
Nerven,
genau, auch die mit höherer Lebenszeit irgendwann auch immer dünner werden. Und ich muss mir einfach mal überlegen, wenn ich sagen will, ich will eine positive Erzählung von einer Zukunft haben, wie mache ich denn das und an wen richte ich denn das? Richte ich das auch noch mit den begrenzten Ressourcen, die ich habe, an die 15%, bleib jetzt mal bei der unteren Schwelle, an die 15%, an die ich sowieso nicht rankomme, oder nutze ich die Ressourcen, die ich habe, um vielleicht die anderen zu erreichen, um denen ein positives Zukunftsbild zu verschaffen und da sozusagen was zu bewirken. Das sind einfach ganz einfache mathematische Überlegungen.
Einfach, wenn das einfach wäre. Moment, Sie haben ja selber gesagt, das ist komplex. Dann komme ich da vielleicht wieder in diesen Schönmaler-Modus, dem Michael Beer, der, wenn der mit seinen positiven Zahlen ankommt, wird er immer angefallen und sagt, was malt der Herr schön? Ist der Herr ein regierungstreuer Schönmaler? Also da sind wir wieder bei der Balance, wo ich frage, Mensch, wie kriegen wir das hin? Auf der einen Seite skeptisch zu bleiben, zu gucken, wo sind die Probleme, auf der anderen Seite eben nicht sich komplett runterziehen zu lassen. Also das ist...
Ich
kriege von Ihnen keine einfache Antwort, nehme ich an. Ne?
An der Stelle würde ich sagen, ist die Antwort jetzt nicht einfach, aber sie ist einfacher als andere Antworten. Ich glaube, wenn man einfach sich an vielen Stellen darauf besinnt, was Fakten sind, dann hat man schon ganz viel gewonnen. Man kann natürlich immer noch sagen, Fakten kann man unterschiedlich interpretieren und man kann aus Fakten unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen. Das soll man ja auch. Keiner will ja irgendwie so ein uniformes System wieder, wo man eine Zahl hat und aus dieser Zahl ist dann klar, das ist der Weg in die Zukunft und vorwärts nimmer, rückwärts oder wie auch immer der Spruch auch immer hieß. Darum geht's gar nicht. Aber was wir erleben, und das übrigens nicht nur unter Populisten inzwischen, was wir erleben ist, dass selbst in der sogenannten selbsternannten politischen Mitte zum Beispiel die Bedeutung von Fakten teilweise relativiert wird. Da gibt es Umfragen, die ganz klar in eine Richtung deuten, die sind statistisch sauber gemacht, die sind wissenschaftlich fundiert und dann stellen sich Menschen hin und erzählen, ja, also diese Umfrage, ob man der jetzt glauben könnte und da gäbe es ja so viele statistische Probleme und so weiter. Wenn man anfängt, die Grundlagen, auf denen diese Gesellschaft und Wissenschaft zum Beispiel auch ruht, wenn man anfängt, diese Grundlagen zu erodieren, dann brauche ich mit allem anderen nicht mehr anfangen, weil ich dann wieder bei der von Ihnen genannten Frau aus der Magdeburger Allee bin, die dann sagt, no, sie fühlt jetzt, das ist anders und jeder wüsste doch und mit klarem Menschenverstand, wir müssen einfach wieder dahin kommen, dass wir Fakten als Fakten akzeptieren. Und wenn der Himmel blau ist, kann es nicht sein, dass uns irgendjemand erzählt, na eigentlich ist er doch heute rot. Auf dieser Schwelle brauchen wir nicht weiterreden.
Ich versuche es mal ein bisschen einzusammeln, so in der Schlusskurve des Gesprächs, weil es ja ganz interessant ist. Also Sie haben schon gesagt, also erstmal die Fakten wieder so benennen und nicht relativieren.
Und sie auch dann, akzeptieren.
Und sie auch akzeptieren. Dann den Fokus auf den Teil der Gesellschaft richten, der eben nicht einfach sich aus der Wirklichkeit verabschiedet hat, was ja noch eine deutliche Mehrheit ist. Und ich fasse nochmal Ihre Punkte zusammen, die wir auch hier schon angeschnitten haben. Aber ein Punkt fehlt noch, der aber schon mit gestreift wurde. Also quasi die politische Bildung überprüfen, überdenken, andere Mittel finden, an Menschen ranzukommen. Dann aber auch Medienbildung, großes Thema, am besten schon in der Grundschule anfangen, haben Sie auch beim letzten Gespräch nochmal gesagt. Und Sie hatten uns beim letzten Gespräch nochmal gesagt, es fehlt auch so ein bisschen die Wertschätzung in der Politik, also auch eine Stilfrage. Das haben wir eben genau ja schon angesprochen und weil ich jetzt eben auch überlegt hatte, als Sie die in Anführungszeichen auch glücklichen Jahre genannt haben zwischen 2010 und 2014. Und mir fällt immer als positives Beispiel da ein, Angela Merkel war ja CDU-Bundeskanzlerin und in den jeweiligen Wahlkämpfen 2009 und 2013 war einmal Frank-Walter Steinmeier, ihr eigener Außenminister, ihr Gegenkandidat von der SPD und 2013 war es Peer Steinbrück, ihr ehemaliger Finanzminister. Und die haben sich aber wertgeschätzt, das hat man gemerkt, auch in folgenden Aussagen. Und das Gefühl habe ich jetzt heute als nur ein ganz kleiner Punkt, aber bei Olaf Scholz und Friedrich Merz nun gar nicht. Aber da geht es ja auch weiter, also diese Wertschätzung.
Die Wertschätzung und der Respekt voreinander auch. Ich glaube auch, dass das einfach wichtig ist. Man muss politische Unterschiede auch aushalten können, ohne den anderen gleich in Grund und Boden zu verdammen. Es sind sich ja, das habe ich glaube ich beim letzten Mal auch schon gesagt, im Ziel zum Beispiel den Lehrermangel in Thüringen zu bekämpfen. Großes politisches Thema in diesem Freistaat. Da sind sich doch alle einig. Keiner will doch mehr Unterrichtsausfall und mehr langzeiterkrankte Lehrer. Wir wollen doch alle, dass unsere Kinder möglichst viel, möglichst guten Unterricht von möglichst motivierten und natürlich auch gesunden Lehrern kriegen. Die Frage ist deshalb, wie kommt man dahin? Und nur weil jemand ein anderes Angebot hat, eine andere Idee hat, wie man da hinkommt, ist es ja, glaube ich, kein Grund, ihn gleich in Grund und Boden sozusagen zu verdammen. Das Problem ist, dass wir in einem Zeitalter des Populismus leben. Nicht nur des Linkspopulismus, sondern des Rechtspopulismus. Vor allen Dingen des Rechtspopulismus. Europaweit, global. Ne? Und wenn Sie sich angucken, was im Populismus so an Aussagen zieht, wenn Sie sich die Rhetorik von Trump angucken, wenn Sie sich auch die Rhetorik eines Björn Höcke zum Beispiel angucken, dann ist da nicht viel mit Respekt und Wertschätzung für politisch Andersdenkende. Das liegt nicht in der DNA des Populismus. Und übrigens auch nicht in der DNA der politischen Rhetorik einer Sarah Wagenknecht. Die hat jetzt gestern Abend erzählt, Friedrich Merz hätte de facto eine Kriegserklärung an Russland gefordert, weil er im Bundestag sich neulich für die Aufhebung der Reichweitenbeschränkung für westliche Waffen in der Ukraine, im Ukraine-Krieg ausgesprochen hat. Also wie man da gleich dazu hinkommen kann, ihm vorzuwerfen, er wolle Deutschland in einen Krieg ziehen, das ist einfach völlig daneben. Das hat mit Wertschätzung nichts zu tun. Und das ist Teil des Problems, weil natürlich die Eliten, in Anführungsstrichen, die sowas vorleben und die sowas vormachen und was man dann eben doch auch in den sozialen Netzwerken wiederfindet, auch bei Facebook und auch bei Telegram, das ist natürlich ein Stück weit für Leute auch, ich sag mal so, enthemmend, und weil die einfach sagen, nur wenn die da oben so reden, dann rede ich halt auch so.
Ist nicht auch ein Teil des Problems das Wirtschaftssystem, was ja darauf auf Konkurrenz basiert, auf Wachstum basiert und darauf auf die Macht des Stärkeren, dass es eben dann nicht um sozialen Ausgleich geht und dass diese Ungerechtigkeit in der Vermögensverteilung, in der Machtverteilung, ja auch Menschen tatsächlich spüren und wissen, aha, es ist doch eigentlich total ungerecht. Warum soll ich mich jetzt demokratisch verhalten? Warum soll ich an der Gesellschaft basteln, wenn die, die Macht haben, die wirtschaftliche Macht, im Grunde mich eh ausbeuten? Also das ist doch eh alles hinüber und ein faulendes Wirtschaftssystem, warum soll ich da noch mitmachen? Müssen wir nicht auch über unsere Wirtschaftsmodell reden, wie wir ökonomisch aufgestellt sind und was daran demokratisch, demokratischen Rechtsstaatsstrukturen noch funktionieren, die auch regulieren?
Sie wollen noch 4 Stunden hier sitzen, oder?
Ja, nee, dann lassen wir es.
Nein, also
ich habe ein Fass aufgemacht. Ja?
Es ist ein Riesenfass. Und ich würde sagen, natürlich muss man da auch drüber reden, was jetzt auch keine irgendwie neue linksextreme Idee ist. Ich sage nur Club of Rome, ne? Die haben das schon vor ein paar Jahrzehnten gesagt, dass man über dieses Wachstumsmodell nochmal nachdenken müsste. Ich bin da allerdings ehrlicherweise ein Stück weit zurückhaltend, gerade in diesen Jahren, weil wir erleben, dass sich die Macht, und das meine ich jetzt wirklich so, wie ich das sage, die Macht von Arbeitnehmern und Beschäftigten in Deutschland hat sich in den letzten 5 Jahren ja erheblich verändert. Mhm. Wir kommen aus einer Zeit, gerade im Osten ja, mit in den 90ern und dann eben der höchste Punkt der Massenarbeit, der Jugendarbeitslosigkeit war Mitte der 2000er Jahre. Wir hatten hier Jahrgänge, da haben ganze Klassen keinen Ausbildungsplatz gefunden. Die waren gut, die waren hochqualifiziert, die hatten Einsen und Zweien auf ihren Realschul- oder Abiturzeugnissen drauf, die haben keinen Job und keine Ausbildungsstelle gefunden. Die Zeiten sind ganz anders. Das heißt, dass das Unternehmen den Arbeitnehmer ausbeutet, ich will gar nicht abstreiten, dass es das immer noch gibt, aber die Zeiten der Massenausbeutung, weil man einfach sagen konnte, hire and fire, da ist jemand, den schmeiße ich raus, ich finde auf jeden Fall einen neuen, die Zeiten sind vorbei. Deshalb, da ist in großen Teilen der Wirtschaft ein ganz anderer Ton eingezogen. Deshalb bin ich ein bisschen zurückhaltend, ob das gerade das Thema an sich ist, auch wenn ich Ihnen recht gebe, auch mit Blick auf die Klimakrise, müssen wir natürlich über Wachstumsmodelle reden, aber wie gesagt, Club of Rome,
wir machen jetzt kein weiteres Fass auf, aber dann kommen wir mal abschließend noch so ein bisschen raustrollern mit den Flaggen und den Früchten. Also ich habe mich jetzt daran gewöhnt, dass diese politischen Konstellationen irgendwie mit Flaggen da. Ich musste Jamaika. Das ist hier Jamaika und so. Ich musste also mich erst, habe mich wirklich schön daran gewöhnt, dass es irgendwie Flaggen sind. Und jetzt sind es Früchte. Ich komme nicht mehr mit. Wieso denn jetzt Früchte oder was?
Sie können lachen, aber ich habe mir in den letzten Tagen mehrfach die gleiche Frage gestellt. Warum das jetzt eigentlich die Brombeere sein soll, zumal es gab...
Ich habe mir erstmal die Farbe von der Brombeere angeschaut.
Die ist total schwarz. Die reife Brombeere ist schwarz, aber sie hat so Sprenkel, so rote Sprenkel drin. Ich habe mich jetzt auch übrigens mir erklären lassen, es gibt ja nicht die Brombeere, es gibt offensichtlich ganz viele verschiedene Brombeersorten. Angeblich soll es sogar welche ohne Stacheln geben, habe ich gehört. Ich habe noch keine gesehen. Ich bin jetzt auch kein Obstexperte. Das Spannende ist aber, wenn Sie sich das Sondierungspapier angucken, das vorgelegt worden ist von CDU, BSW und SPD, ist auf der letzten Seite unten eine kleine Brombeere abgebildet. Da hat man dann irgendwie die roten Sprenkel vergessen, die ist also tiefschwarz.
Verstehe.
Auch interessant. Ja. Aber ich finde, darüber geht es fast mal so einen Artikel zu schreiben. Mir geht es immer so, dass ich jedes Mal nochmal nachschauen muss, auch bei Jamaika oder Kenia gibt es ja auch.
Was du sagst.
Ich muss da immer jedes Mal gucken, Moment, von welcher Konstellation reden wir. Da könnt ihr nicht einfach die Parteien nennen, das wäre manchmal einfacher, weil man immer den
Zwischenschritt noch R2-D2 hier mit den Star Wars-Things in Rotko, also ich meine, das muss man da, naja, aber wahrscheinlich ist das sprachlich auch gut, weil es so griffig ist, oder?
Es ist griffig und es ist für jemanden, der Texte schreibt und dem Leser nicht in jedem Satz Linke, SPD und Grüne jetzt 10 Jahre anbieten wollte, war es dann eben auch manchmal einfacher, Rot-Rot-Grün zu schreiben oder in besonders in Texten, die eher sich an ein besonders politikaffines Publikum gerichtet haben, auch einfach R2G.
R2G hat mich immer an R2D2 erinnert. Okay.
Aber vielleicht gibt es dann ja auch demnächst noch irgendwelche anderen komischen Konstellationen, die dann die C3PO-Konstellation heißen oder so. Wir werden das sehen.
Vielleicht die Rausschmeißerfrage, also von meiner Seite aus, Carsten hat bestimmt auch noch eine. Das ist immer so klassisch, bei wenn wir Interviewseminare geben, immer die Frage nach der Zukunft. Also, dass mit Ihnen zukünftig als Journalist weitergeht, ist klar. Aber welchen Artikel schreiben Sie jetzt gerade? Es wird bestimmt genau um die Brombeer-Koalitionsverhandlungen dann gehen, die möglichen.
Also wir zeichnen das ja jetzt auf, darf ich das sagen, wann wir das aufzeichnen?
Nee, wir sind live.
Wir sind live, ne, sage ich ja. Also wir sind noch schlimmer. Wir sind live am 21. Oktober, ist jetzt kurz vor 11. Ich glaube, der nächste Text, den ich schreiben werde heute, das wird wahrscheinlich jetzt um 11.15 Uhr sein, der hat nichts mit Politik zu tun, also nur mittelbar mit Politik zu tun. Ich glaube, ich schreibe was über die Zukunft der medizinischen Versorgung und das Revival der Polikliniken in Thüringen.
Die Polikliniken. Wunderbar. Wenn ich Sie buchen möchte und sagen würde, der soll mal in meine Schule kommen, der soll mal irgendwie hinkommen, das hat mir irgendwie gefallen, was er da erzählt hat, wie komme ich an Sie ran? Wie geht das?
Das geht entweder über meine Webseite, da stehen die Kontaktdaten drauf, oder aber es gibt einen Verein in Deutschland, den ich sehr empfehlen kann, der heißt Journalismus macht Schule. Das bin nicht nur ich, sondern das ist ein Zusammenschluss von ganz vielen Kollegen, die bundesweit unterwegs sind und Lehrern zur Verfügung stehen, wo man dann sozusagen angefragt werden kann, um mal aus dem Journalismus live zu erzählen, wie das so ist oder eben auch Medienbildung zu machen. Journalismus macht Schule heißt der Verein.
Also nochmal zum Mitschreiben. Wir bedanken uns, Carsten und ich, bei Sebastian Haag, freier Journalist, der eben auch Medienbildung macht, für dieses Gespräch. Erstmal Dankeschön von unserer Seite.
Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss.